Ja, guten Morgen. Es ist eine entspannte Zeit für viele. Ja, viele haben Urlaub vielleicht. Ich weiß nicht, wie es hier so ist. War irgendjemand im Urlaub im Ausland oder kommt es noch? Ja, okay. In Deutschland im Urlaub? Okay, also es gibt einige und andere, die sich wahrscheinlich richtig viel Mühe gemacht haben, die viel gearbeitet haben in den letzten Tagen. Wir haben es ja vorher gehört, Kinderferienprogramm war, Camp war, von den Jugendlichen waren ein paar auf so einem Alive-Camp auch. Und ich selber habe meine Zeit auch nicht nur zum Entspannen gebraucht, eher weniger. Ich war in Rumänien 2 Wochen. Und wir haben dort einen Missionseinsatz gemacht. Ich war da mit der Gemeinde von meiner Freundin. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. So, du hast dich eingesetzt, du hast deinen Urlaub vielleicht investiert, du hast dich bemüht und viel gemacht. Und dann kommst du zurück davon oder du kommst einfach in die Gegenwart Gottes oder suchst Gott. Und dann denkst du, ja Gott, irgendwie, ich weiß nicht, so gefühlt bist du gerade gar nicht so da. Du bist gerade gar nicht so nah. Also eigentlich habe ich doch alles gemacht so. Ich habe mich bemüht, ich habe jetzt richtig investiert. Aber du meldest dich irgendwie nicht zu Wort und ich merke auch nicht so richtig, was du gerade willst. Irgendwie gefühlt bin ich weit weg. Aber von deinem Auftrag war ich doch gar nicht weit weg so. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne dieses Gefühl. Und ich frage mich dann immer, habe ich was falsch gemacht? Und war das alles Käse, was wir gemacht haben? Nein, ich glaube, wir dürfen auch Erfolgserlebnisse haben und uns darüber freuen und die auch feiern. Aber was ist vielleicht auch Gottes Antwort manchmal auf uns, wenn wir vor ihn treten und wenn wir vor ihm stehen? Und ich möchte mit uns einen Text anschauen, der mich sehr beschäftigt hat, schon ja, jetzt einige Wochen, und ich habe unter anderem vom Unterricht her, von meiner Bibelschule, ich studiere ja Theologie, mich ganz stark mit dieser Frage beschäftigen müssen, wie ist der Mensch, wie gut ist der Mensch, was ist gut, was ist schlecht, und im Zusammenhang damit hat mich auch dieses Gleichnis beschäftigt, wo Jesus vor einige Menschen tritt. Das steht in Lukas 18, Vers 9 bis 14. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du es gerne aufschlagen. Ich glaube, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Ja. Er, und da ist Jesus gemeint, sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, also dass sie vor Gott okay seien. Und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. 2 Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der Ort der Begegnung Gottes, ja. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Doch der Zöllner, der stand weit ab und wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, spricht Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt, ging vor Gott, okay, gerecht, hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber erniedrigt, wird erhöht werden. Vater, ich danke dir dafür, dass wir von dir lernen dürfen, dass du ja uns mit Geschichten auch zeigst, ja, was du von uns möchtest, ja, wo du mit uns hin möchtest. Ich bete jetzt darum, dass ich auch diesen Text einfach in Klarheit und Wahrheit auslege. Ich danke dir dafür, dass du jetzt schon gesprochen hast und dass du auch weiterhin sprechen wirst, dass wir da dir vertrauen dürfen und ja, unser Herz prüfen dürfen. Amen. Also es geht hier um 2 Menschen. Der eine ist dieser Typ, den ich gerne, also wenn ich Pastor wäre, in meiner Gemeinde hätte, ja. Das wäre der Typ, der bestimmt beim Camp und Kinderferienprogramm dabei gewesen wäre und vielleicht auch noch ein bisschen mehr gemacht hätte. Er würde regelmäßig zum Sonntagsfrühgebet kommen. Er würde uns wahrscheinlich auch dazu verhelfen, dass wir früh dieses Gebäude ganz haben. Wir sind ja dabei, wir planen, dass wir bald hier auch den unteren Teil, den Fitnessbereich haben. Und dieser Mann würde spenden, er wird seinen Teil geben, er wird das dazu machen, was es dazu braucht. Er ist der, wo man sich geistlich vielleicht nicht so viele Sorgen macht. Ja, also vielleicht ist er aus einem christlichen Elternhaus, wenn man so will. Er kümmert sich selber um seine Probleme. Das ist doch ganz angenehm. Ja, wenn Menschen nicht kommen und ständig rumnörgeln und ihre Geschichten erzählen. Und er trägt sich in den Putzplan der Gemeinde ein, macht Bistrodienst und er ist relativ dankbar. Ja, also auch das. Er tritt da auf und er kann Gott gleich mal Danke sagen. Wofür? Ja, gut. Und dann ist da dieser andere, der das alles irgendwie nicht so ist. Er ist, ja, dieser Zöllner, er ist ein unregelmäßiger Gottesdienstbesucher. Und er hat einige Geschäfte gemacht, wo er sich auch mit Menschen wahrscheinlich verscherzt hat. Aber für die Leute ist es noch viel schlimmer, weil er eigentlich das Geld, was Gottes Volk zusteht, für eigene Zwecke irgendwie verbraten will. Er will den Leuten was wegnehmen. Geld, das sie als Gottes Volk auch besitzen dürfen. Und dieser Typ, er bereichert seine Kasse und noch die Kasse der Feinde. Das geht gar nicht. Dieser Typ, der sich einfach auch noch nie für Gottes Reich eingesetzt hat, der noch nie dabei war, wenn es Arbeit gab, diesen Typ lobt Jesus. Ja. Und zum anderen sagt er nichts Positives eigentlich. So, ich meine, er hätte wenigstens sagen können, ja, das war ja nicht alles schlecht, was er gemacht hat. Aber Jesus sagt, um das nochmal zu zitieren, jener, also der Zöllner, ging gerechtfertigt, ging vor Gott, okay, zurück in sein Umfeld. Im Gegensatz zu dem anderen. Also der andere war vor Gott eben überhaupt nicht okay. Gott kommt nicht in seine Nähe, Gott begegnet diesem Menschen nicht. Und ja, die Frage ist, warum? Was ist der Grund dafür? Und wir merken, es geht wahrscheinlich ganz stark um das Herz und um die Herzenshaltung, die sich komplett unterscheidet bei diesem einen Typen gegenüber dem anderen. Und ich habe so fünf Dinge, die wir an diesem Zöllner sehen, wo er anders denkt, wo er anders ist und wo wir von ihm lernen können. Und die erste Sache ist, das sehen wir sofort am Anfang, er hat Ehrfurcht vor Gott. Ja, er hat zutiefst Ehrfurcht vor Gott. Für den Pharisäer ist es selbstverständlich, er kommt in den Tempel und es ist normal, er darf da Gott begegnen, er darf natürlich frei beten und so, es ist alles irgendwie klar. Und der Zöllner, er kommt und er weiß, hey, ich will dem allmächtigen Gott, dem lebendigen Gott begegnen. Und es ist ein unglaubliches Privileg, wenn er mir zuhört. Ich kann es eigentlich nicht, ich wage es, ja, ich will hier rantreten, aber im selben Moment schämt sich dieser Zöllner und er, ja, für ihn ist es eben absolut nicht selbstverständlich, dass er in Gottes Nähe kommen darf. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist es so, ich kriege natürlich als Theologiestudent ständig irgendwelche Andachten, ich bin ständig irgendwo im Lobpreis oder bete. Und manchmal frage ich mich, hey, also da bete ich dann irgendwas und denke mir, hey, Martin, weißt du eigentlich gerade, zu wem du betest und was du betest? Ja. Und mir geht es immer wieder so, dass ich meine Dinge runterleier und dass ich Gott irgendwas erzähle und mir denke, ja gut, muss halt sein, gehört halt irgendwie dazu. Und ich verstehe nicht, wie viel was für ein unglaubliches Privileg das ist, dass wir Gott begegnen dürfen. Selbst in anderen Religionen ist es immer so, man kann es nicht einfach. Man kann Gott nicht einfach begegnen. Auch das Volk Israel musste zu der Zeit damals Opfer bringen. Sie mussten sich bemühen. Auch heute sind viele gläubige Menschen so, dass sie zwar zu Gott beten, aber auch nicht ihre eigenen Worte irgendwo verwenden. Vielleicht auch, weil sie denken, das geht nicht, das darf ich nicht, das kann ich nicht bringen. Und dieser Zöllner, er weiß darum, hey, ich begegne Gott und ich trete vor ihn als einfacher Mensch, der es überhaupt nicht verdient hat, der sich überhaupt nicht, der eigentlich erwarten müsste, von Gott abgewiesen zu werden. Und ich nehme das absolut ernst. Es ist mir absolut wichtig, diese Zeit. Und ich, es ist nichts Normales für mich. Und ich glaube, so normal es ist, dass wir, oder so gewöhnlich es sein darf, dass wir in Gottes Nähe treten, so sehr muss es auch etwas sein, wo wir wissen, hey, ich begegne nicht einem Menschen. Ja, zwar begegne ich meinem Vater, der mich liebt, aber ich begegne einem Gott, der so viel größer ist als ich und auf dem, auf den ich gar keinen Anspruch hätte. Und die zweite Sache, die wir sehen, er weiß, wie unfähig er vor Gott ist. Ja, er hat Gott nichts vorzuweisen, im Gegensatz zu dem Pharisäer. Der Pharisäer sagt, ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und es klingt irgendwie so, ja Gott, du kannst froh sein, dass du mich hast. Ja, das würden wir nicht beten, aber vielleicht ist es eigentlich so der Gedanke, der sich irgendwo doch manchmal vielleicht auch in uns einschleicht, bei uns einschleicht. Und ja, wir sehen, was wir können und wir sehen, was wir einbringen und wir sehen, was wir tun und wir denken uns, wow, es ist so viel, ich bin so hingebungsvoll, ich gebe so viel hinein und es ist so, so eine Bereicherung. Und es stimmt auch, es ist eine Bereicherung fürs Reich Gottes, wenn du dich hineingibst, wenn du dich ganz hingibst und trotzdem könnte Gott auf dich verzichten. Ja? Er bräuchte dich nicht in dem Sinne. Er hat es eigentlich nicht nötig, dass du ihm dienst. Und das ist eigentlich nur ein Geschenk. Auch das ist ein Geschenk, dass du Gott dienen darfst, dass ich Gott dienen darf. Und es ist eben nichts, wo wir vor Gott irgendwas erreichen. Ja? Also in der Kirchengeschichte gab es diesen Gedanken ganz stark, gerade in der Zeit Luthers, dass es da Menschen gab, Humanisten, die gesagt haben, okay, wenn wir vor Gott kommen, dann ist es so, wie wenn es ein See ist und wir sind auf der einen Seite und wir schwimmen eben rüber und wir bemühen uns, wir machen unseren Teil und irgendwie hat Gott auch noch so was wie ein Boot geschaffen, nämlich Jesus, da kann man kurz einsteigen, wenn man Hilfe braucht. Das ist aber eher für die schlechteren Menschen. Ja. Und Luther hat gesagt, hey, ist vollkommener Schwachsinn und hat klar gemacht, hey, wir sind wie in einem Meer aus Sünde um uns rum. Es sind lauter Gedanken, die Gott absolut widerstreben, die absolut nichts mit Gott zu tun haben. Und wir kommen auch nicht von selber heraus. Dieser Anspruch, den Gott hat, ist zu groß. Wir müssen gerettet werden. Wir müssen uns an diesen Rettungsring greifen. Wir sind Ertrinkende in einem Ozean. Und es ist die Haltung, mit der auch dieser Zöllner im Grunde vor Gott tritt. Er weiß, ich bin ein Ertrinkender, Gott, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und genau diesem begegnet Gott. Die dritte Sache, die wir sehen, er vergleicht sich nicht mit dem scheinbar Schlechteren. Der Zöllner, er erwähnt keine anderen Personen, ja, so. Der könnte ja sagen, hey, also komm, es gibt schon schlimmere Menschen. Ja. So, ich habe zwar Geld genommen, aber ganz so schlecht bin ich auch nicht. Oder ist, ja, das ist so das Typische, was wahrscheinlich Kinder ganz oft machen, was auch ich gemacht habe. wenn man aus der Schule kommt und eine schlechte Note hat, dann hat man vielleicht seine 4,8 und der Durchschnitt ist aber 4,9 und man sagt, ich bin besser als der Durchschnitt. Ja, also so schlecht bin ich ja auch nicht. Es gibt ja deutlich schlechtere Schüler und da ist man froh, wenn man das sagen kann. Und dieser Zöllner, er sucht eben nicht diesen Vergleich, sondern er schaut auf sich und er schaut auf den Anspruch Gottes. Und ich merke so, wie ich ganz oft, also ich bete das natürlich nicht, danke Gott, dass ich besser bin als dieser und jener, aber ich bin oft auch diesem Gebet nicht weit entfernt, ja Gott, ich finde es cool, dass ich so intelligent bin, ja, und wenn ich diesen Typen anschaue, dann merke ich, ja, ich kann mehr, ja, ich weiß um meine Talente und sieht gut aus für mich. Und Gott sagt, hey, auf diese Dankbarkeit kann ich verzichten. Ja, du hast keine Ahnung, was ich mit diesem Menschen vorhab, den du da unter dir einordnest. Und wir machen doppelt etwas falsch. Zum einen sagen wir, wir wüssten, was der Durchschnitt wäre, wir wüssten, wo wir einzuordnen sind, in dem Sinne, dass wir wissen, wie der andere so vor Gott steht. Ja. Und Gott gibt am Ende das Urteil. Ja, Gott ist derjenige, der sein Urteil geben wird. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wo der andere steht, wo der andere vor Gott wirklich steht. Und möglicherweise greifen wir auch Gottes Urteil an. Wir sagen, hey, ja, ich habe da meine Talente und so und dieser Typ, der sollte mal von mir lernen. Und da merken wir, wie Jesus was komplett anderes macht. Jesus sagt, hier ist ein Samariter und er nimmt ihn als Beispiel für eine Geschichte, wo der Priester ganz schlecht abschneidet und wo der Levit ganz schlecht abschneidet. Und Jesus redet positiv von diesen Menschen, die gerade bei uns irgendwo weiter unten angesiedelt werden. Und Gott sagt, hey, was machst du dir eigentlich an, wenn du dich da einschätzt und wenn du dich gegenüber dem anderen besser findest? Und ich will mir persönlich dieses Gebet angewöhnen, dass ich sage, Gott, hilf mir, das Gute auch im anderen zu sehen. Hilf mir zu sehen, was du mit diesem Menschen vorhast. Auch das Gute, was du vielleicht schon getan hast, zeig mir, wo diese Person, die eben nicht meine Talente hat, sondern ihre Talente hat, wo sie für mich Vorbild sein kann, wo ich von dieser Person was lernen kann. Ja, so dieser vierte große Unterschied zwischen diesem Zöllner und dem Pharisäer ist, der eine hat Sündenerkenntnis, wenn man das so nennen will. Er erkennt sein sündenbehaftetes Leben. Und es ist interessant, es geht gar nicht darum, dass er jetzt irgendwie eine bestimmte Tat hat, vielleicht auch die er komplett versemmelt hat, sondern er weiß einfach, er ist von dem, was er tut, dem Anspruch Gottes so weit entfernt. Dieser Gott, der möchte, dass wir den Feind lieben, der sich als Diener hinstellt und selber nicht, also auf Macht verzichtet. Und gegenüber diesem Gott sind wir und bleiben wir eigentlich diese Sünder, ja, die zwar von ihm geheiligt werden, und so ist klar, und doch dürfen wir das nicht vergessen. Für mich ist es so, es gab diesen Punkt, wo ich mich bekehrt habe, ja, und da gab es Momente, wo ich Sünde aus meinem Leben hinausgeworfen habe. Ich habe als Teenie Geld gestohlen gehabt, von meinen Eltern unter anderem. Und es waren Dinge, da habe ich irgendwann mal die Sünde erkannt, es tat mir leid und ich habe es bereinigt. Ich habe das vor Gott auch ausgebreitet, ich habe es von meinen Eltern ausgebreitet. und habe diese Dinge ausgeräumt. Ja, und jetzt sind da in meinem Herzen wahrscheinlich viele Sünden, die eben nicht mehr nicht so sichtbar sind. Und ich kann sagen, ja, ich habe die Sünde irgendwo hinter mir gelassen. Aber Fakt ist, Gott will eben viel mehr, als dass wir erkennen, dass wir mal gesündigt haben, sondern dass wir tatsächlich erkennen, dass wir von uns aus Sünder sind und Sünder bleiben, dass unser Leben vor Gott nie diesen Anspruch, ja, dass wir vor Gott nie diesen Anspruch erfüllen. Ich habe so an Schlecker gedacht. Ihr alle wisst wahrscheinlich, wie das so zugrunde gegangen ist, dieses Unternehmen. Und das gibt es ja immer wieder, dass Firmen irgendwie insolvent sind und dann nicht weitermachen können. Und manchmal nimmt sich irgendjemand zu einer Firma an und bereitet die wieder auf oder pumpt da Geld hinein oder was auch immer. Und ungefähr so ist es mit uns. Ja, wir stehen vor Gott wie so ein Schlecker, der bankrott ist und der überhaupt nicht das Gott bringen kann, was eigentlich dran wäre. Und Gott sagt, hey, ich bezahle, ich stelle mich hin, ich bin Bürger, ich setze mich da ein, du darfst auf jeden Fall weitermachen. Aber klar ist, dass nichts, was wir dann als Gewinn irgendwie reinbekommen, unser Gewinn ist eigentlich, weil es Gott ist, der sich für uns eingesetzt hat, weil er für unsere Sünde gestorben ist, weil er derjenige ist, der uns einen Weg freigemacht hat. Und diese fünfte Sache ist, er sieht nicht nur seine Sünde, sondern er bekennt sie tatsächlich auch. Ich glaube, Adam, als er gesündigt hat, er hat es gesehen. Ja, er hat gemerkt, oh, ich hab von dieser Frucht gegessen und so, und jetzt kommt Gott, und was macht er? Er versteckt sich. Ja. Aber als Gott ihn dann drauf anspricht, sagt Adam, die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, also, und ich frage mich immer so, was wäre gewesen, wenn Adam gesagt hätte, ja Gott, ich bin schuldig. Ich hab Scheiße gebaut. Ja. Ich hab das gemacht, was du eben nicht wolltest. Und ich habe noch nicht mal meine Frau aufgehalten, das zu tun, oder hab ihr einen guten Ratschlag gegeben oder irgendwas in die Richtung. Und ich war falsch und bereue es. Das ist das, was der Zöllner hier macht. Er kommt vor Gott und es ist ein flehender Ruf. Hey Gott, ich bereue, was ich getan habe. Ich wünschte, ich könnte es ändern, aber ich kann es nicht. Und das, es tut mir leid und ich kann noch nicht mal garantieren, dass ich es morgen besser mache. So steht er vor Gott. Und natürlich weiß dieser Zöllner, wo ihn die anderen Menschen ansiedeln. Er weiß, dass er ja gegen diesen Pharisäer überhaupt nicht ankommt. Aber ich finde auch hier interessant, er versucht da gar nicht auch irgendwas zu verändern, sondern es geht ihm eigentlich nur um sein Verhältnis zu Gott. Und er hat kein Problem damit, dass man ihn in die Sünderecke stellt, sondern er weiß, ich brauche Rettung von Gott. Ich merke so ganz stark, wenn ich Menschen darauf anspreche, ja, Jugendliche, wo Dinge vielleicht falsch laufen in ihrem Leben, dann sind sie ganz schnell so, wow, du verurteilst mich, jetzt lass mich mal, ja, so, was hast du denn so zu sagen? Ja, dieser Zöllner, ich weiß nicht, wenn man ihn angesprochen hätte auf Sünde, er hätte gesagt, ja, absolut, ich brauche Rettung von Gott. Ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Und wenn Gott mir die Möglichkeit gibt, dann ergreife ich sie gerne. Und ja, das ist eben sein Sündenbekenntnis und seine Reue, die wir in dieser Geschichte sehen. Und was ist das Ergebnis? Jesus sagt, er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Und die Leute, die das gehört haben, die mussten wahrscheinlich schockiert sein. Ja? Weil Haus viel mehr bedeutet hat als Haus. In dem Sinne, dass er halt da wohnt und fertig. Sondern wenn das heißt, er ging gerecht zurück in sein Haus, dann bedeutet das, er ging gerecht in sein Umfeld. die Prostituierte geht zurück in ihr Umfeld. Und genauso klingt es für die Leute. Wie kann das sein? Wie kann er gerecht sein, wenn er sein Umfeld doch gar nicht verlassen hat? Und wir sehen, Jesus will eine Sache hier deutlich machen. Es geht um seine Herzenshaltung. Es geht zutiefst um seine Herzenshaltung, dass er nicht sagt, ich kann's, ich bin okay, ich schaff das, ich hab's gut gemacht, sondern dass er sagt, Gott, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich. Ich finde diese fünf Dinge mega wichtig und für mich selber so, dass ich immer wieder mein Herz prüfen muss und fragen muss, wie sehe ich mich? Ist mein Selbstbild eigentlich richtig? Ja, es stimmt, wir sind Kinder Gottes, es stimmt, er hat uns auch besonders gemacht, er hat Talente in uns hineingelegt. Es geht nicht darum, das alles zu verleugnen, es geht nicht darum, auch in allem, was wir tun, Sünde zu sehen, sondern uns immer als die Sünder zu sehen, die Gott geheiligt hat, die wegen Gott heilig sind, die deshalb diesen Stempel heilig haben und von sich selber aus so bankrott dastehen wie ein Schlecker. Ich sag einfach nochmal diese fünf Punkte und ich will uns dann eine Zeit der Ruhe geben, wo wir uns überlegen, hey, habe ich das eigentlich? Bin ich ehrfürchtig vor Gott? Das ist das Erste. Sehe ich meine Unfähigkeit vor Gott? Bin ich dabei, mich mit Menschen zu vergleichen oder eben nicht wie dieser Zöllner? Erkenne ich noch, wo ich Sünder bin? Und auch da kann man einfach beten, Gott, zeig mir auch mal meine Sünde. Und ich habe das nur einmal gemacht, dann habe ich das bereut. Ja. Und diese letzte Sache, hey, Sündenbekenntnis und Reue, bekenne ich meine Sünde vor Gott und bereue ich sie? Oder versuche ich immer noch irgendwie sie zu verstecken, zu verharmlosen und all diese Dinge? Ja, lass uns einfach ruhig vor Gott sein und vor ihm treten. Ja, und ich bete dann eben danach. Vater, ich danke dir dafür, dass du Sehnsucht hast nach uns und dass du alles getan hast, einfach um mit uns Gemeinschaft zu haben. Du bist ans Kreuz gegangen, du hast einfach diese Welt nicht aufgegeben, du hast sie nicht damals vernichtet bei Noah, sondern du hast dort Rettung geschafft und du hast später auch nochmal Rettung geschafft. Du hast einen guten Plan und ein gutes Ziel mit dieser Welt, die so oft einfach stolz ist und wir wissen so oft besser als du, Herr. Ich will einfach auch da um Vergebung bitten, wo ich meine, dass ich mit meinen mit meinen Gedanken, mit meinem Verhalten auch irgendwie vor dir etwas vorzuweisen hätte, dir etwas zu zeigen hätte oder ja, einfach eine wichtigere Funktion hätte, vielleicht auch als andere, Herr. Ich danke dir dafür, dass ja, wir alle auch nicht diese Leistung bringen müssen, Herr, die uns irgendwie in den Himmel bringen würde, Herr, sondern wir sind komplett gerecht gemacht von dir. Wir ja, haben nichts dafür tun müssen. Wir haben nichts leisten müssen, keine Sammlung von guten Werken, Herr. Und ich danke dir auch trotzdem auch dafür, dass das alles, was wir tun, nicht unbelohnt bleibt, Herr. So sehr wir sein sollen wie diese Zöllner, gibst du uns auch die Zusage, dass du ja, dass du uns belohnen wirst und dass es eben zählt und es zählt eben wegen dir. Ich danke dir dafür, dass du ja, dich für uns hingibst, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Plan, dass du uns ja, Aufträge gibst, dass du mit uns gehst, dass du jeden Schritt mit uns gehen willst, Herr. Ich danke dir dafür, dass ja, wir jetzt auch vielleicht herausgefordert wurden, indem wir Sünde gesehen haben, alte oder neue Sünde und vielleicht neu auch verstehen, wo du willst, dass wir bereuen, wo du willst, dass wir vielleicht auch auf Menschen zugehen und Dinge aus dem Weg räumen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du es aber eben bist, der diesen Weg eigentlich freigemacht hat, der sich uns angenommen hat, der etwas vorhat mit uns, Herr. Ich danke dir für deine Vergebung, ich danke dir für deine Liebe, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du heute bei uns sein wirst, Herr, und uns hilfst, einfach uns in deinem Licht zu sehen. Ja, dort, wo wir vielleicht dann auch sehen, wie viel wir falsch gemacht haben vor dir, wie unwürdig wir sind, Herr. Aber auch in diesem Licht, in dem wir sehen, wir bekommen eine Chance. Du hast Dinge in uns hineingelegt und du gibst uns nicht auf, trotz allem, was war und sein wird, Herr. Amen.